OMT.
Und deswegen musst du immer einen guten Mix an Creatives haben. Und das hat eben Statics, Videos, User-Generated Content, Review-Ads, PR-Ads, How-To-Ads, Us-Against-Them-Ads und so weiter, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht diesen einen heiligen Gral, alles, was gerade mal gehypt wird und dann wieder plötzlich nicht mehr gehypt wird, sondern es war schon immer so und wird schon immer so sein, dass der Mix das ist, was zählt.
Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
Hallo Ann-Kathrin, schön, dass du da bist. Ann-Kathrin, wie groß stufst du den Anteil von Social Media Performance Marketing in einem guten Marketing-Mix ein?
Hey Mario, danke, dass ich da sein darf. Wichtige Frage ganz am Anfang. Tatsächlich groß, gut, was soll ich auch anderes sagen, hab ja auch so ein bisschen einen Bias, ne? Wenn man sich den ganzen Tag mit Social Media Advertising befasst, muss man jetzt dazu sagen, aber ich denke definitiv groß. Social Media ist ein großer Teil der Medien, die wir konsumieren und dadurch eben ein extrem wichtiger Push-Marketing-Kanal. Ne? Also wenn ich eben so durch meine Stories scrolle, dann lasse ich mich eben sehr gut inspirieren oder auch durch meine Reels oder TikToks scrolle, lasse ich mich sehr, sehr einfach inspirieren und deswegen aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig im Channel-Mix für Neukundenakquise, Inspiration der Kunden, neue Produkte zu kaufen.
Ich als SEO sage dann auch immer, extrem wichtig, vor allem wenn das Produkt noch kein Suchvolumen hat. Also neue Produkte, wie auch immer, dann geht das gar nicht ohne die Push-Kanäle. Da hilft mir auch Google Ads nichts, weil das geht ja auch nach der Suche, ist ja auch ein Pull-Kanal. Dementsprechend sind die Push-Kanäle natürlich doppelt spannend. Ich bin auch so ein kleiner Social-Media-Suchti. Also ich bin so ein richtiges TikTok-Opfer und ich verbringe viel zu viel Zeit darauf. Und ja, ich erwische mich auch immer wieder, wie ich tatsächlich durch eine neue Inspiration dann doch auch mein Portemonnaie aufmache. Deswegen weiß nicht, ob ich da auch die richtige Zielgruppe bin, aber wo sollte heute der Fokus liegen, wenn du als Social Media Performance Marketer aktiv bist?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu deinem Thema davor. Und zwar finde ich eigentlich einen richtig guten Punkt, den du ja gesagt hast. Ich finde, das beste Beispiel ist eigentlich so der Fidget Spinner, ne? Davor, also bevor dieser Hype halt auch aufgekommen ist, ey, du hast ja niemals in Google so gesucht, Teil, dass ich drehe und deswegen dann irgendwie Spaß habe oder mein Nervensystem beruhigen kann. Ne? Also sowas, das musst du über Push-Kommunikation halt rausbringen. Und das funktioniert halt nicht über Google, also über klassische Google Search Ads zum Beispiel oder SEO.
Im Idealfall in der Verbindung, ja. Also wir kommen gleich nochmal zu der Frage, die ich danach gestellt habe. Ich habe auch ein geiles Beispiel. Wir haben mal einen Kunden gehabt, der hat veganen Strom verkauft. Und niemand sucht nach veganem Strom. Also mal abgesehen, was ist veganer Strom, gell? Aber die Tatsache war wirklich, wenn du das miteinander verbindest, sprich du sorgst dafür, dass du unter veganer Strom auf Platz 1 rankst und dann schaffst du Suchvolumen, indem du Push-Marketing, also Facebook-Ads, Instagram-Ads, wie auch immer rausschickst. Das hat bei uns dann mal sehr, sehr gut funktioniert, weil der Veganer, der vielleicht an der Bushaltestelle davon liest, der merkt sich nicht die Marke, der merkt sich nur, dass es veganen Strom gibt. Und abends, wenn er zu Hause ist, ah, da war doch heute Morgen was, ich google mal nach veganem Strom. Ich als Veganer kann wieder etwas zur Weltverbesserung beitragen. Und das haben wir gemerkt, zeitversetzt, hat super gut funktioniert. Und um das abzuschließen, vielleicht, ich sehe es jedes Jahr bei unserer Konferenz, die jetzt stattfindet. Am kommenden Freitag, allerdings, wenn das online geht, dann ist sie schon vorbei. Also jetzt bei unserer vergangenen Konferenz, ich muss jetzt in der Vergangenheit, Zukunft reden, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir die Ads ausschalten, haben wir deutlich weniger Ticketverkäufe, obwohl wir sie teilweise nicht zuordnen können. Also durch dieses Cookie-Problem und so weiter. Ganz offensichtlich, dass es ohne diesen Kanal nicht geht. Dann die Frage nochmal wiederholt. Wo sollte dein Fokus heute liegen, wenn du Social-Media-Performance-Marketer bist?
Also ich mache mir das vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sozusagen sagen, 70% der Arbeit, die du als Performance-Marketer machen solltest, liegt eigentlich außerhalb des Ads Managers. Also wenn es halt früher so war, dass du dich durch die verschiedensten Zielgruppen, also wirklich granulare Zielgruppen durchgetestet hast, jeden Tag eine neue Geburtsstrategie sozusagen ausgetestet hast, dann ist das jetzt einfach nicht mehr der größte Hebel, sondern wir sehen tatsächlich, dass das Creative und auch die Strategie, mit der du im Ad-Account arbeitest, das sind die beiden großen Hebel und die passieren halt meist, also hauptsächlich außerhalb des Ads Managers. Heißt, Media Buying wird weniger wichtig, Creative und Strategie immer wichtiger.
Also wenn ich höre oder wie oft ich höre, wie die Leute über diesen Business Manager schimpfen, glaube ich, machst du dich gar nicht unbeliebt. Die sind, glaube ich, ganz froh, wenn sie nicht so viel darin machen müssen. Also kommt es mir manchmal vor.
Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ja.
Wie kommt man zu Ads, die funktionieren? Das ist eine fiese Frage, ich weiß.
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch wirklich schon angekommen, so in den meisten Köpfen, dass Creatives irgendwie wichtig sind. Und dann schaust du so in die Accounts und was dann getestet wird. Und ehrlich gesagt, werden dann manchmal wird super unstrukturiert getestet oder auch Dinge getestet, die halt gar nicht irgendwie so krass sinnvoll sind. Also dann zum Beispiel, weiß nicht, du hast halt 10 Ads in einem Adset und jedes hat halt ein anderes Moodbild und einmal ist es eine Oma mit einer Sonnenbrille und einmal zum Beispiel ein anderer Hintergrund bei der Oma mit der Sonnenbrille und du denkst dir so, hä, was hat denn das jetzt mit deinem Fidget Spinner zu tun? Das ist doch echt wurscht, wer da jetzt quasi drauf gezeigt wird. Also irgendwie so nicht so sinnvolle Testings und deswegen, genau wie du sagst, ist super wichtig, da einen strukturierten Prozess eben zu haben, wirklich so Step by Step an die ganze Sache ranzugehen. Und wo wir da anfangen, also das Wichtigste ist natürlich, dass du erstmal den Traffic überhaupt auf die Produkte schiebst, die halt grundsätzlich funktionieren. Also dass da ein Match gegeben ist, dass du eben dein Traffic auch auf die Best-Performer-Produkte schiebst, die sowieso auch schon funktionieren. Das ist natürlich der erste Schritt. Dann ist wichtig, dass da irgendwie so ein Product-Market-Fit gegeben ist. Das können wir jetzt als Performance-Marketer immer nicht so easy beeinflussen. Liegt so ein bisschen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Und dann eben noch das Thema Value Propositions. Das heißt, wenn wir dann rausgefunden haben, okay, welche Produkte funktionieren eigentlich, welche Offers funktionieren, dann schauen wir uns eben an, welche Value Propositions funktionieren. Und dann gehen wir hin und schreiben uns wirklich als Braindump einmal auf, was sind denn eigentlich die Value Propositions von diesem einen Produkt? Das heißt, wir gucken uns an, was sind die USPs, die Unique Selling Points, ja, was macht das Produkt so besonders und was haben die was hat die Zielgruppe für ein Problem und was hat die Zielgruppe oder was möchte die Zielgruppe auch für einen Benefit haben und dann matchen wir quasi die USPs mit den Pains und den Gains von der Zielgruppe und machen daraus quasi eine Value Proposition und die testen wir dann strukturiert nacheinander durch.
Mega spannend. Also ich habe dieses Thema Creatives, ich meine, unsere Folge heißt ja heute, so gehen deine Social Media Creatives durch die Decke. Ich als SEO, ich habe es vorhin schon mal gesagt, habe immer wieder diese Diskussion, wie wichtig sind Bilder. Und ich sage immer, Social Media zeigt uns SEOs, wie wichtig Bilder sein können. Also auch wenn ich jetzt einen Artikel lese, wir gucken ja dann auf Verweildauer, dass die Leute länger draufbleiben und so weiter. Und wenn ich da halt so Standardbilder drin habe, sind die halt abschreckend, beziehungsweise scroll ich durch. Beziehungsweise schaue sie mir nicht genau an. Habe ich aber coole Bilder, Bilder, die mich greifen, die irgendwie etwas Besonderes ausdrücken, die man nicht an jeder Ecke sieht, wo man nicht gleich erkennt, dass es ein Stockfoto ist oder wie auch immer, dann halte ich die Leute länger auf dem Bild, dementsprechend verlängert sich meine Verweildauer. Und ja, ich glaube, es als SEO gesprochen, es lohnt sich richtig, Geld da rein zu investieren. Im Social-Media-Bereich ist es ja noch viel extremer. Also da ist ja das Bild, wenn ich scrolle, Verweildauer auf Facebook, ich muss den jetzt catchen, der muss jetzt hier stehen bleiben. Wir sind alle visuell geprägt, sprich wir reagieren auf Bilder deutlich mehr als auf Text normalerweise. Dementsprechend mega, mega spannend.
Ja, also ich stimme dir da überein, das hast natürlich schon recht, ne? Bild, Content und ist super wichtig. Dennoch sollte ich davor erstmal strategisch überlegt haben, welche Produkte, welche Offer und mit welcher Kommunikation gehe ich raus? Also was interessiert die Leute überhaupt, bevor ich random hingehe, mir irgendein Produkt nehme, irgendeine Offer nehme und eigentlich gar keinen Benefit des Produkts kommuniziere und dann einfach 20 Bilder durchteste? Das ist das, was ich gemeint habe. Natürlich, im nächsten Schritt, wenn wir dann quasi die Value, also wenn wir herausgefunden haben, welche Argumentation funktioniert denn bei den Kunden, dann gehen wir hin und diversifizieren das Ganze über den Content. Das heißt, wir haben dann verstanden, zum Beispiel beim Thema Adventskalender, da funktioniert halt jetzt richtig gut, wie viel, also zu kommunizieren, wie viel Zeug in dem Adventskalender ist. Ja, also wie krass viele Produkte da drin sind und wie groß die Produkte sind, wie schwer dieser Adventskalender ist. Das funktioniert richtig gut. Und dann gehen wir her und schauen uns an, okay, welche Bilder, welche Imagery funktioniert da jetzt gut? Funktioniert es gut, wenn Hände was aus dem Adventskalender rausnehmen? Funktioniert es gut, wenn jemand einfach nur das Ding in die Kamera streckt? Funktioniert User-Generated Content gut? Und so weiter. Aber das halt als nachgelagerten Schritt und strukturierten Prozess gegen super random irgendwelche Bilder durchtesten.
Du hast eben schon vom Value Proposition gesprochen. Ich habe mir als Frage aufgeschrieben, weil ich schon mal in einem alten Podcast von diesem Value Proposition Canvas gehört habe. Magst du uns das mal erklären? Also was genau ist ein Value Proposition Canvas und wie kommst du auf diese Pains und Gains, die du angesprochen hast? Also wie ermittelst du die?
Genau, also das Value Proposition Canvas stellt sozusagen die gegenüber die USPs des Produkts, das ist das, was ich vorher meinte, und auf der anderen Seite schaut sich die Zielgruppe an. Ja, also was für Probleme haben die Zielgruppe und welche Benefits haben eben die Zielgruppe? Und daraus machst du quasi ein Match und dieses Match sind dann deine Value Propositions. Und also wir können mal ein Beispiel nehmen, weiß nicht, sag mir mal irgendein Produkt.
Ich nehme immer in meinem SEO-Seminar Laufschuhe.
Okay, Laufschuhe. Was für ein USP hätte ein Laufschuh? Was ist so ein typischer USP?
Ein typischer USP für einen Laufschuh ist zum Beispiel weniger Gelenkprobleme.
Mhm. Oder ja, und das wäre jetzt quasi dann, das wäre jetzt schon die Value Proposition. Also der USP wäre zum Beispiel, weiß ich nicht, eine erhöhte Einlage oder so im Laufschuh. Ein Pain von dem Nutzer wäre Schmerzen beim Laufen und die Value Proposition ist dann das Gematchte. Durch die Laufschuhe hast du halt quasi keine Schmerzen mehr am Laufen oder weniger Gelenkprobleme. Das wäre
Tragekomfort, Ausgleich von Schieflagen, so was man mit Einlagen normalerweise macht. USP könnte auch sein, es gibt ja jetzt, wir hatten ja jetzt vor kurzem den absoluten Weltrekord der Frauen im Marathon in Berlin und die ist ja gleich 3 Minuten schneller gelaufen als der oder 2 Minuten schneller gelaufen als der Rekord vorher und da gab es ja jetzt über diesen Adidas Superschuh. Also vielleicht, dass man auch schneller läuft, könnte ein USP sein?
Mhm, ja, genau. Ein USP oder am Ende eigentlich dann ein Benefit, das du vom Produkt hast. Also wir versuchen ja immer quasi weg von der USP-Kommunikation zu gehen, weil ob irgendwas 360 Grad drehbar ist, bockt den Nutzer halt am Ende nicht. Mhm. Aber wenn ich dann quasi endlich auf die Straße schauen kann oder so und halt nicht vom Auto überfahren werde, das ist dann halt wieder der Benefit. Und wir versuchen halt immer die Kommunikation weg von den USPs hin zu den Benefits oder den Gains zu twisten, damit wir eben auf die Nutzer eingehen. Und das ist das, was das Value Proposition Canvas macht. Und wir machen das am Anfang, damit wir einmal wirklich holistisch darüber nachdenken, wie können wir das Ding verkaufen? Und dann testen wir die wirklich strukturiert nacheinander durch.
Mhm. Über das Testen müssen wir gleich nochmal sprechen, aber diese Pains und Gains. Also wir reden im Prinzip, erklär mir das nochmal genauer, bitte. Ich bin mir noch nicht 100%, ob ich es verstanden habe. Wenn ich es nicht 100% verstanden habe, gibt es bestimmt auch ein paar User, die es nicht 100% oder Hörer, die es nicht 100% verstanden haben. Wie kommst du auf diese Pains und Gains?
Genau. Also erst durch das klassische, ich nenne es Nachdenken quasi. Sorry,
du. Das ist eine Schwäche von mir. Nachdenken. Ich schreibe mir alles aus dem Bauch.
Mache ich manchmal nicht so oft. Genau. Also erstmal natürlich wirklich einfach, okay, aus meiner Nutzersicht so, was habe ich für ein Problem? Was habe ich für Pains und Gains? Und dann schauen wir uns das Ganze aber auch nochmal ein bisschen datenbasierter an. Also was du ja zum Beispiel mit den gängigen AI-Tools eben machen kannst, wie zum Beispiel ChatGPT, du kannst dir halt aus Amazon oder aus Trusted Shops, kannst du dir Reviews ziehen, also auch zum Beispiel in der Excel-Tabelle, von zum Beispiel der Competitor-Brand, ja. Dann ziehst du dir einfach die Reviews in ChatGPT oder so rein und lass die einmal analysieren auf die Pains und Gains. Also wir gehen dann wirklich immer dem Tool auch an die Hand, dass wir gerade ein Value Proposition Canvas machen möchten und lassen uns dann Pains und Gains aus diesen Reviews rausziehen und eben auch priorisieren, sodass wir schon so eine gewisse Vorqualifizierung haben und eben wissen, was wird wahrscheinlich gut performen, weil es eben so und so viele Nutzer gab, die in einem Review gesagt haben, hey, das ist wirklich ein Problem, das ich hier gerade habe mit dem Produkt. Und wenn es dann zum Beispiel vom Wettbewerber ist, ist es ja ganz nice, weil wir dann draufdrücken können und sagen können, hey, bei uns ist das eben nicht so. Man kann sich natürlich auch seine eigenen Reviews ziehen und dann eben da so ein bisschen ein Mythbusting zum Beispiel machen. Also das ist eine Sache, das heißt Bewertungen rausziehen aus Amazon, Trusted Shops und so weiter. Und was wir auch tatsächlich nutzen, ist Answer the Public. Answer the Public müsstest du ja wahrscheinlich auch kennen, so aus dem SEO-Bereich, ne? Das ist ja ein Tool, wo du halt eben erkennen kannst, über was sprechen oder rausziehen kannst, über was sprechen Nutzer im Zusammenhang mit einem bestimmten Keyword. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kochen habe, dann würde mir das Tool jetzt ausspucken, Kochen wie bei Oma oder Kochen wie in Italien oder, weiß ich nicht, 20 andere verschiedene Zusammenhänge. Eben, das ist halt auch, das basiert ja auch auf echten Suchanfragen, deswegen auch wieder hinterlegt mit Zahlen und dann packen wir eben die Konnotationen, die wir da gefunden haben, packen wir auch in das Value Proposition Canvas. Das Ganze gehen wir dann immer natürlich auch nochmal mit dem Kunden durch, dass sie uns halt auch immer sagen, aus deren Sicht und aus deren Erfahrung, die ja deutlich mehr Erfahrung mit dem Kunden haben als wir oder mit den Endkonsumenten haben als wir, matcht das oder matcht das nicht?
Kleiner Hinweis an der Stelle für die Hörer. Wenn ihr Answer the Public sucht, im Idealfall findet ihr den OMT auf Platz 2 mit seiner Tool-Bewertungsseite. Wenn ihr über solche Seiten stolpert und ihr kennt das Tool, immer schön bewerten. A, es gibt einen Backlink für euch, normalerweise, wenn ihr ihn angebt. B, ihr helft unserer Community mit eurem Wissen. Also schaut mal rein, für die, die Answer the Public nicht kennen, ihr könnt euch das Tool natürlich anschauen, da findet ihr aber keine schlechte Meinung auf deren Webseite, weil die wollen ja ihr Tool verkaufen. Wenn ihr dann bei uns schaut, vielleicht findet ihr dort auch ein paar kritische Hinweise. Ich halte das Tool für sehr cool. Es war früher noch geiler, weil es früher nämlich deutlich umfangreicher für ohne Geld war. Jetzt mittlerweile kostet es ein paar Euro, ist aber auch legitim. Wenn ein Tool gute Daten liefert und Arbeit erleichtert, dann darf es auch ein paar Euro verdienen. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Kleiner Hinweis an der Seite. Okay, wir wissen jetzt, okay, Pains and Gains sollen wir durchtesten, aber was dann? Wie müssen die Creatives aussehen?
Genau, also wir haben dann die Pains and Gains durchgetestet und dann skalieren wir das Ganze quasi über unterschiedliche Content-Formate. Ja? Also was ich immer gar nicht so leiden kann und auch echt nicht supporte, ist, wenn jetzt vor 2 Jahren alle gesagt haben, ey, du brauchst nur noch UGC in deinem Ad-Account und jetzt sagen manche Agenturen wieder, UGC ist tot. Und ich denke mir immer, Mann, Leute, also ganz so extrem ist es doch nicht, nur weil wir uns hier positionieren wollen. Es ist immer schon so gewesen und es wird auch immer schon so sein, dass der Mix an Creative das ist, was die Performance treibt. Wieso? Weil Nutzer unterschiedlich handeln. Die haben unterschiedliche Probleme, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und die haben auch vor allem unterschiedliche Nutzungsverhalten, ja. Manche Leute springen einfach besser auf Statics an, manche Leute wollen nochmal ein Testimonial-Video dahinter sehen. Manche vertrauen nur auf Reviews und lesen alles nochmal 20 Mal nach, deswegen performen bei denen eben PR-Logos zum Beispiel gut, also alles, was eben den Trust nochmal steigert. Also es gibt einfach unterschiedliche Punkte, an denen du Nutzer abholen musst und die haben jeweils unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Nutzungsverhalten online. Und deswegen musst du immer einen guten Mix an Creatives haben und das hat eben Statics, Videos, User-Generated Content, Review-Ads, PR-Ads, How-To-Ads, Us-Against-Them-Ads und so weiter, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht diesen einen heiligen Gral, alles, was gerade mal gehypt wird und dann wieder plötzlich nicht mehr gehypt wird, sondern es war schon immer so und wird schon immer so sein, dass der Mix das ist, was zählt.
Du hast eben auch von Video gesprochen. Hast du ein paar Best Practices für uns?
Ja, also du hast ja jetzt aktuell nur noch so 0,4 Sekunden, um den Nutzer zu catchen, was echt krass ist. Also ziemlich, ziemlich kurz. Als ich noch bei Meta gearbeitet habe, waren das Ganze so 2 bis 3 Sekunden. Das heißt, das hat sich wirklich krass verändert. Aber Mario, du scrollst ja bestimmt auch viel auf TikTok oder in Reels, nicht so in TikTok.
Möglich.
Möglich. Beides. Gegebenenfalls. Und man merkt ja schon alleine, wie die Videos dort organisch geschnitten sind, wie krass schnell dieses Nutzerverhalten eigentlich geworden ist, ne? Und das musst du halt auch einfach beachten, wenn du Ads machst, ja, das, was halt organisch irgendwie, so wie sich das Nutzerverhalten organisch hinentwickelt, da müssen wir eben auch auf in Ads drauf achten. 0,4 Sekunden hast du jetzt noch, um die Aufmerksamkeit von den Nutzern zu catchen. Wie machst du das? Durch alles, was irgendwie von der Norm abweicht. Also, kennst du es ja bestimmt auch, TikToks sind ja krass auf den Hook optimiert, ja, weil zum Beispiel die Story ganz am Anfang aufgelöst wird oder dass plötzlich eine Hand irgendwie aus dem Video rauskommt, oder zum Beispiel bei einem Akne Kosmetikkunden haben wir so Pickel-Ausdrück-Videos am Anfang. Bisschen eklig, funktioniert aber ganz gut.
Okay. Erzähl mir bitte nicht mehr davon.
Wir machen auch normale Sachen, ich verspreche es. Oder zum Beispiel, dass am Anfang ganz viele Emojis einfliegen. Alles, was halt irgendwie so ein bisschen anders ist und die Aufmerksamkeit erregt. Oder halt auch Signalfarben, rot, gelb, performt immer gratis, neu, wiederverfügbar und so weiter, ne? Also die ganzen Klassiker, das ist halt einfach super aufmerksamkeitsstark. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird deine Ad auch nicht funktionieren. Also wenn du es nicht schaffst, den Nutzer in den ersten 0,4 Sekunden abzuholen, dann hast du verloren.
Das ist echt eine kurze Zeitspanne. Ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen. Heute reden wir über Ads. Letzte Woche haben wir über organische Social Media mit der Sarah Sunderbrink, die auch bei der Konferenz mit ihrem Thema dabei ist, gesprochen. Und da habe ich mich auch schon als kleiner Social Media Suchti geoutet. Und ja, TikTok hat mich. Also ich habe ja selbst einen Account, oder der OMT hat einen Account, der doch tatsächlich auch ein paar User hat. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr TikTok, die Hörer, alle, die bei TikTok sind, gerne im OMT folgen. Instagram sind wir natürlich auch unterwegs. Das ist auch so der Kanal, wo wir wirklich die meiste Liebe reinstecken. Aber ja, ich habe das ganze Thema, für mich ist das wirklich so, abends, wenn ich ins Bett gehe, das habe ich in dem anderen Podcast auch schon gesagt, also für die, die beide gehört haben, bitte langweilt euch jetzt nicht, ich checke immer noch mal alles. Also so einmal gehe ich nochmal durch alle durch, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sollen andere beurteilen, vorm Schlafen gehen. Aber bei einer App überlege ich mir immer zweimal, ob ich nochmal draufklicke. Und das ist TikTok, weil wenn ich draufklicke, dann geht es meistens nicht nur 5 Minuten. Also ich finde ja den Algorithmus fantastisch von TikTok, weil das, wie schnell der sich an mich oder mir wirklich das ausspielt, was ich cool finde, finde ich schon phänomenal. Ja, wenn man sich damit mal beschäftigt, kann schon sehr, sehr eine große Tragweite haben.
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. TikTok macht süchtig, kann ich nur unterschreiben.
Ja, das ist tatsächlich so. Also meine große Tochter, die ist so ein bisschen auf Video, auf Google Short, wie heißt es? Google Shorts, ja, Shorts, Video Shorts unterwegs. Aber nur weil sie noch nicht auf TikTok und Insta sein darf. Dafür ist sie noch zu jung und sie hat so ganz frisch ihr erstes Handy und das, was wir halt, Schande auf mein Haupt, noch nicht ganz so kontrollieren ist YouTube-Nutzung, aber ich meine, im Endeffekt sind es ja die gleichen Videos, gell, die da rumlaufen oder viele gleiche Videos. Ich muss mich da mal mehr mit beschäftigen. Wir reden über Creatives, die aufmerksamkeitsstark sein sollen. Ich habe mal dumpf irgendwo gehört, besonders Menschen, Gesichter und so weiter sollen da sehr, sehr gut funktionieren. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, genau. Also das ist ja auch das, was man organisch, glaube ich, also ich bin jetzt nicht der Organic-Experte, aber ja auch immer so sieht, ne, also wenn ein extremer Fokus oft auch auf Creator und so gelegt, ne, du siehst eigentlich dauerhaft so den Creator auch im Video und das ist schon auch was, was funktioniert, ne, also ist schon super aufmerksamkeitsstark, weil wir dann halt einfach relaten können. Wenn uns jetzt jemand so in die Augen anguckt, mit dem möchten wir sprechen, da richten wir unsere Aufmerksamkeit drauf, also das ist schon Aufmerksamkeit stark. Allerdings haben wir tatsächlich, wenn wir jetzt über den Performance-Bereich sprechen, also wo wir Verkäufe oder Leads generieren wollen, da muss man ein bisschen aufpassen, weil Gesichter, gerade wenn sie dich so in die Augen angucken, zu einem sehr hohen Cognitive Load führen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gesicht sehen, wo die Augen dich angucken und du hast daneben das Produkt mit irgendwie noch einem Call to Action, dann habe ich ganz halt diesen Effekt, dass der Nutzer irgendwie mir in die Augen schaut, aufs Produkt schaut, auf den Call to Action schaut, Augenprodukt, Augenprodukt und kann sich eigentlich gar nicht entscheiden, was er jetzt machen soll. Er ist dann so ein bisschen überfordert. Das führt dann dazu, dass er dann am Ende weniger wahrscheinlich ist zu kaufen. Ich kannte das Konzept tatsächlich nicht davor, also bis ich das neulich mal entdeckt habe und habe mich immer so gewundert, ey, also wirklich, Ads mit einem Gesicht drin oder wo ein ganz starker Fokus eben auf den Creator ist, wo der Creator so in die Augen guckt, die performen einfach nicht so gut. Und da habe ich das Konzept entdeckt und kannst mir jetzt endlich erklären, warum das so ist. Also ich predige das quasi schon ganz lange, Produktfokus, weniger Creator-Fokus und so weiter. Und ja, der Grund ist eben der erhöhte Cognitive Load.
Ich finde das ganz spannend, weil wir hatten mal ein Webinar, das ist schon ein bisschen länger her, da, ich meine von dem Christian Tembrink. Wer Lust hat, nach Christian Tembrink googeln oder Christian Tembrink OMT, dann findet ihr sein Expertenprofil direkt. Vielleicht packen wir auch das Webinar mal hier in die Shownotes. Da ging es um psychologische Trigger im Vertrieb und wie man Webseiten aufbauen muss. Ich kenne nicht mehr den genauen Titel. Mega spannend, weil er auch beschreibt, wie man mit Gesichtern und sowas arbeiten kann. Weniger direkt in die Kamera gucken, sondern aufs Produkt gucken. Also, der hat das Beispiel damals gebracht mit Barack Obama, der wohl einmal in die Kamera guckt und halt für Spenden wirbt. Und einmal guckt er zum Spenden-Button oben. Und diese Kampagne hat, ich weiß nicht mehr wie viel genau, 26%, 28% mehr abgeworfen, wo er auf den Spenden-Button geguckt hat, weil typisches psychologisches Phänomen, das dahinter liegt, ist, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, wir beide hätten jetzt, wir würden uns zum Mittagessen treffen irgendwo und quatschen und dann gucke ich an dir vorbei, jemand hinterher, dann drehst du dich um, weil du wissen willst, wem ich hinterher gucke. Und wenn ich jetzt den Spenden-Button da oben mir anschaue, dann guckst du halt auch dahin. Du leitest Gesicht. Total spannend, das natürlich auch für Creatives zu nutzen. Ich verlinke mal das Webinar. Das ist schon ein bisschen älter, aber diese psychologischen Trigger, die veralten ja nicht. Also wir Menschen sind ja immer noch so wie in der Steinzeit gefühlt, dass wir auf bestimmte Dinge immer noch so reagieren wie früher. Lass uns noch mal ein bisschen über dieses Testing reden. Plauder mal aus dem Nähkästchen. Wie gehst du vor? Was sind so die ersten Schritte?
Ja, genau. Also wir analysieren eben erstmal in Google Analytics, welche Produkte verkauft werden, ja. Also und wir richten uns immer an den Best Performer Produkten erstmal. Den Rest können wir dann später immer noch testen. Und auch Best Performer Offers. Auf Social funktionieren natürlich so Neukunden-Offers immer sehr gut. Also das Starter-Set, das Starter-Kit und so weiter. Alles, was den Neukunden die Hürde nimmt, dein Produkt zu probieren, ja. Probiersets und so weiter. Sowas performt auf Social sehr gut. Wenn ein Kunde sowas hat, dann gehen wir da natürlich drauf und pushen auch zusätzlich noch Best-Performer-Produkte. Das gilt so ein bisschen holistisch. Das heißt, da steigen wir ein. Dann testen wir, also machen wir dieses Value Proposition Canvas. Da testen wir dann nach und nach die unterschiedlichen Value Propositions durch. Und das machen wir natürlich nicht mit aufwendig und teuer produzierten User-Generated Content Ads, sondern da bauen wir einfach ganz crappy ein paar Statics, die dann nur... wo nur der Claim anders ist und wo jedes Static einen anderen Claim kommuniziert. Und die packen wir dann in eine Testing-Kampagne, lassen die gegeneinander laufen, dann sehen wir relativ schnell, okay, welche Value Proposition funktioniert denn jetzt gut. Und danach gehen wir eben hin und bauen dann die 4 Value Propositions, die gut laufen, über die Content-Diversifikation aus. Das heißt, dafür produzieren wir dann quasi die unterschiedlichen Content-Formate, User-Generated Content, normalen Video-Content, Statics, GIF-Ads und so weiter. Das war jetzt für einen Account, der ganz neu ist. Wenn es natürlich schon Erfahrungswerte gibt, dann lassen wir in das Ganze natürlich die Erfahrungswerte einfließen. Also wenn wir einen Account übernehmen, dann müssen wir nicht, je nachdem, wie gut das Testing davor war, jedes Mal wirklich die einzelnen Value Propositions nochmal durchtesten, sondern dann schauen wir uns an, was wurde denn schon getestet und matchen das mit dem, was eben noch nicht getestet wurde, logisch. Genau, also das ist eigentlich so unser Testing-Prozess.
Mega spannend. Ich habe gerade parallel mal geguckt, wir haben zu dem Value Proposition Canvas auch einen ganz coolen Artikel, wo es auch um Social Ads geht, den packe ich auch mal in die Shownotes für alle, die hier zuhören, wer da Lust hat. Lesezeit ist ausgeschrieben mit 9 Minuten, kann man also ganz schnell mal so nebenbei konsumieren. Guckt euch das mal an. Lass uns nochmal über diesen Ads Manager reden. Ist er wirklich so schlimm, wie alle sagen? Ich habe gar keine Ahnung, weil ich noch nie da drin war, gefühlt.
Ja, also ich sag mal, es ist eine Hassliebe.
Das höre ich nicht zum ersten Mal. Das ist ganz interessant. Beschreib uns mehr.
Ja, also sagen wir, ich verdiene damit mein Geld und bestreite damit meinen Lebensunterhalt. Und es bereitet mir auch sehr viel Spaß, wenn denn alles funktioniert. Und dieses wenn denn alles funktioniert, ist natürlich echt groß geschrieben. Also da vielleicht auch, ne, weil wir uns ja so mitten in der Peak-Season befinden und auch kurz vor Black Friday und so, vielleicht auch da nochmal der Appell, fangt wirklich richtig früh an mit der Planung und auch vor allem mit der Erstellung des Ganzen, also des ganzen Setups im Ads Manager, weil es gab wirklich noch keinen Black Friday und keine Peak Season, wo nicht ultra viele Bugs waren und der Ads Manager super langsam. Also wir fangen da wirklich ganz, ganz früh mit an. Und ihr habt auch wirklich längere Review-Zeiten und so vom Content. Das heißt, besonders in der Peak Season da wirklich früh starten und damit rechnen, dass einmal nochmal alles schief geht.
Thema, was wir noch nicht besprochen haben, KPIs. Mhm. Ich kenne eine Menge Online-Marketer, die sind mit dem Wort auf Kriegsfuß, wir sprechen es trotzdem an. Welche KPIs schaust du dir an?
Vielleicht sprechen wir auch ganz kurz noch so zum Testing-Setup und wie das Ganze dann im Ads-Manager aussieht. Ne? Also wie wir quasi halt vorgehen, weil das ist ja dann auch wichtig so für das Thema KPIs, wie wir da vorgehen, ist, dass wir natürlich unser Business-as-usual-Setup haben. Ja, also wenn wir jetzt nehmen wir einfach mal einen Kunden, der 1.000 Euro daily gibt der aus. Dann haben wir auf der einen Seite unser Business-as-usual-Setup und auf der anderen Seite haben wir eben unser Testing-Setup. Und Ziel ist natürlich, ich brauche einen guten Content-Creation-Prozess, wo ich halt, sagen wir mal, wenn es jetzt 1.000 Euro daily sind, jede Woche oder also minimal alle 2 Wochen neue Ads teste. Das heißt, ich packe in mein Testing-Setup, also das ist dann eine Conversion-Kampagne oder Sales-Kampagne, wie sie jetzt heißen, mit einem offenen Targeting. Und da packe ich jede Woche neue Ads rein, die ich testen möchte. Und die Ads, die funktionieren, die packe ich dann immer in mein Business-as-usual-Setup, damit das schön wächst und gedeiht und da immer schön neue Ads reinkommen. Und mache natürlich dann die Ads, die nicht funktionieren, die mache ich natürlich im Testing-Setup aus, logisch. Oft ist es jetzt aber halt so, ja, der Misfit zwischen Theorie und Praxis, dass die Ads, die im Testing-Setup gut funktioniert haben, im Business-as-usual-Setup dann manchmal nicht so gut funktionieren. Und deswegen da der Tipp, lasst die auch im Testing-Setup einfach an und skaliert dann halt euer Testing-Setup. Ist ja nicht schlimm. Die Grenzen zwischen Testing und Skalierung, die verschwimmen so ein bisschen. Und schaut da einfach auf die Gesamtperformance. Genau, du hattest jetzt ja auch noch wegen den KPIs gefragt, ne?
Welche KPIs schaust du dir genau an?
Danke, danke. Genau, also welche KPIs man sich anschaut oder wir uns jetzt anschauen, weil wir halt hauptsächlich Conversion-Kampagnen machen, also Conversion im Sinne von die Purchase-Conversion, sind natürlich auch bei den Creatives die Anzahl der Sales. Also das ist halt super wichtig, Anzahl der Sales und der CPO, also der Cost per Order und natürlich auch der ROAS, also der Return on Ad Spend. Das sind die Haupt-KPIs, die wir uns für die Creatives angucken. Wenn ein Creative, oder ich gehe erstmal kurz auf die anderen KPIs ein, dann gibt es noch Neben-KPIs, also so sekundäre KPIs, die wir uns bei Creatives anschauen. Und das ist zum Beispiel die Outbound-Click-Through-Rate, ja, also wie viele Leute in Relation zu den Impressionen haben einen Outbound-Click gemacht. Ein Outbound-Click ist immer das, was aus Meta herausführt, also dann hoffentlich auch irgendwann auf der Landingpage landet. Dann schauen wir uns die Thumbstop-Rate an. Die Thumbstop-Rate schaut sich an die Impressionen in Relation zu den 3-Second-Video-Views. Das heißt, die Thumbstop-Rate gibt an, wie gut ist deine Hook. Wenn die Thumbstop-Rate niedrig ist, ist deine Hook zu schlecht, weil die nicht aufmerksamkeitsstark oder produktfokussiert zu sagen genug war. Und die Video Average Playtime, naja, das ist halt die Video Average Playtime, wie lange schauen sich die Leute das Video an. Wenn jetzt aber meine Thumbstop Rate, CTR, Video Average Playtime richtig geil sind, aber ich keine Sales generiere, dann bringt das mir ja nichts. Das heißt, wir haben immer diese primären und die sekundären KPIs und ich schaue natürlich als allererstes auf den CPO oder den ROAS, den eben eine Ad generiert.
ROAS steht für Return
on Ad Spend.
On Ad Spend und was war das andere nochmal?
CPO, so, Cost per
CPO,
Order.
Genau, Cost per Order. Ja. Ganz wichtig für, wir haben einige, die es zum ersten Mal sich mit Online-Marketing beschäftigen, im Podcast sehr viele Einsteiger, dementsprechend gerne solche, deswegen erkläre ich gerne diese Begriffe nochmal. Ich habe noch eine wichtige Frage zum Abschluss. Wir beschäftigen uns immer viel mit Tools. Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn jemand über Answer the Public stolpert, aber auch über jedes andere Tool, was er kennt und den OMT irgendwie da rumlaufen sieht mit einer Landingpage in den SERPs, bitte, bitte, bitte bewerten. Und die Frage an dich, hast du einen coolen Tool-Hack?
Ja, viele. Einer davon, den ich gerade aktuell sehr geil finde, ist HeyGen. Also HeyGen ist ein AI-Tool. Da kannst du richtig easy Video-Übersetzungen mitmachen. Also mich flasht das und das müsst ihr bitte alle einmal ausprobieren, weil du lädst quasi ein Talking-Head-Video hoch auf Deutsch und dann klickst du einfach auf Englisch übersetzen. Mehr machst du nicht. Und dann übersetzt dir das Ding, das Video, einfach auf Englisch. Und zwar in derselben Stimme, in derselben Zeit und mit Lip-Sync. Also es ist richtig krass und ultra cheap, jetzt eben Content zu internationalisieren.
Mega cooles Tool, kann ich nur bestätigen. Wir hatten beim letzten Clubtreffen in Hannover in einem Vortrag ein paar Beispiele gezeigt. Ich würde fast sagen, ein bisschen erschreckend.
Ja, ist ein bisschen creepy.
Aber schon geil. Wenn dann auch, das Interessante war, es geht nicht nur auf Übersetzungen. Es gibt auch mittlerweile Tools, ich weiß nicht, ob es dasselbe Tool ist oder ein anderes, das andere Stimmen benutzt. Also du hörst dich dann an wie Sylvester Stallone oder wie, keine Ahnung, total krass.
Das ist, glaube ich, 11 Labs. Da kannst du so Stimmen auch mischen und so.
Also das
ist
auch
echt geil. Also, und das ist sogar teilweise free. Also wenn du das nicht für kommerzielle Nutzung machen willst, dann ist es free und sonst kostet, glaube ich, 3 € oder was im Monat. Das hört sich, also das sind ja AI-generierte Voices am Ende und das hört sich gar nicht so AI-generiert an. Also das ist nicht wie diese typische TikTok-Stimme, die man ab und an hört, sondern hört sich wirklich fast echt an. Also das ist wirklich creepy.
Ich muss sagen, ich bin gerade hier mal schnell auf 11 Labs gegangen. Es geht schon los mit Click on a language to generate random speech. Und dann steht hier einfach alles. Von Englisch, Spanish, Chinese, Croatian, also Tamil, was immer das ist. Also,
das ist total, Indien.
Ja, krass. Also wirklich krass. Ich kam da irgendwie drauf in dem Vortrag, also ich nicht, sondern den ich gehört habe, wir kamen da irgendwie drauf, weil man halt einfach mal ein Video auf alle Webseiten auf einmal packen kann. Und das ist relativ einfach, mit wenig Aufwand. Und wir wissen alle, was Videos normalerweise für einen Aufwand bedeuten, wenn man die immer wieder neu schneiden und einsprechen muss. Dementsprechend sehr, sehr coole Tools. Wir nehmen sie beide auf in die Shownotes. Und ich bin eigentlich am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was ich irgendwie vergessen habe, dich zu fragen?
Nee, vielleicht kleine Idee. Du kannst auch deinen Podcast mit HeyGen übersetzen lassen.
Ui.
Bam.
Ja, das müssen wir eigentlich mal ausprobieren.
Oder?
Das ist geil. Ich wollte mich schon immer mal Chinesisch sprechen hören. Spanisch, das kriege ich ab und zu mit. Das mache ich öfter, aber das mache ich dann auch wirklich selbst. Alles andere. Vielleicht sollte ich es auf Englisch machen, weil mein Englisch ist eine Katastrophe. Also ja. Vielleicht könnten wir, naja. Ja, das ist eigentlich eine gute Thematik, wenn man internationalisieren will.
Ja.
Okay, bei mir fängt es an zu rattern. Das ist gar nicht so gut, wieder neue Ideen. Mein Team wird mich verfluchen, wenn ich wieder mit neuen Ideen um die Ecke komme. Ich hab nämlich immer viel zu viele davon. Cool, dann sind wir eigentlich am Ende angekommen. Das Thema Creatives, mega wichtig, mega spannend. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Artikel dazu, wo es auch um das Thema Social Creatives geht. Ich suche den auch noch raus, stecke in die Shownotes, sodass ihr euch wirklich mal holistisch mit diesem Thema beschäftigen könnt. Für diejenigen, die diesen Podcast hören und sagen, hey, dieses Thema, das lief doch auch beim OMT. Also das war beabsichtigt, ja. Also für alle Hörer, wir haben alle unsere Speaker gefragt, ob sie das Thema auch nochmal im Podcast spielen wollen. Und einige viele wollen das auch. Und wenn ihr Bock habt, diesen Vortrag zu hören, tatsächlich ist es nicht so wie bei unseren Webinaren, dass wir die kostenfrei rausgeben, aber es ist ein echt kleiner Obolus. Ich glaube, wir reden über 20 € pro Vortrag oder so. Wenn ihr ein ganz gezieltes Thema habt, sprecht uns an oder mich oder auf info@omt.de und wir schicken euch die Möglichkeit, euch diesen Vortrag auch mal mit Slides und so weiter anzuschauen. Liebe Ann-Kathrin, nochmal, die Konferenz ist ja jetzt erst am kommenden Freitag in genau 4 Tagen bei Aufnahme. Wir haben heute den 9. Oktober, wann das online geht, ist wahrscheinlich schon Ende Oktober, aber Ich freue mich tierisch, dich dann auch persönlich kennenzulernen, am Donnerstag beim Speaker Dinner.
Ja, ebenso.
Und dann am Freitag werden wir einen richtig coolen Tag haben. Ich kann dir sagen, unser Team hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Ich kriege das hier mit, der Stresspegel steigt etwas, aber die Vorfreude ist immens, weil ich glaube, wir sind so gut vorbereitet wie noch nie und wir haben auch so viele Gäste wie noch nie und dementsprechend freue ich mich sehr darauf, euch alle begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Danke auch für die Einladung, Mario.
Gerne, gerne. Ich habe dich ja gar nicht eingeladen. Es war ja, bei uns ist es ja so, dass die Ticketbesitzer wählen.
Na gut, dann habe ich mich irgendwie ein bisschen selber eingeladen.
Du hast dich mit deinem Vortrag gut verkauft. Und ich habe die Einladung der Teilnehmer nur an dich weitergegeben.
Okay, so, deswegen, darauf können wir uns einigen.
Ich freue mich, dass du die Einladung dann auch angenommen hast und dabei bist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann am Donnerstagabend. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann.
Tschüss.